Die heutige Podcast-Folge präsentiert Ihnen Engelhorn. Mode, Sport und Genuss in Perfektion. Besuchen Sie uns in Mannheim, Viernheim und auf engelhorn.com. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BMW-Niederlassung Mannheim. Bei uns finden Sie die größte Auswahl an BMW-Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Darüber hinaus sind wir Ihr Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns. Auch online unter bmwmannheim.de. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Und jetzt viel Freude beim Zuhören.
Es ist dieser Austausch, diese Gemeinschaft, diese Freundschaft und diese Kontakte. Das ist das, was eigentlich Rotary im Kern ausmacht. Darüber hinaus natürlich auch, dass man sich gemeinsam zu gutem Tun verpflichtet.
Mannheim hat mehrere Bürgermeister, viele Rektoren, unzählige Professoren, aber momentan nur einen einzigen Governor. Und das ist Johann Wagner. Er ist ein Management-Multitalent mit einer erstaunlichen Vita. Anders kann man es nicht sagen. Und was dieses Governor-Amt genau bedeutet, was er aber auch als Vorstand des Hauses Bethanien tut, das klären wir jetzt hier mit Johann Wagner. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und zuerst frohes neues Jahr allerseits. Aber jetzt zu dir, lieber Johann Wagner, schön, dass wir uns sprechen können.
Ja, freue mich auch.
Wir könnten doch am Anfang gleich mal dieses Rätsel auflösen. Governor Johann Wagner, was ist denn das? Was machst du da?
Naja, das ist ja wie bei den meisten ehrenamtlichen Aufgaben, ist es ja manchmal nicht so, dass man das über lange Jahre plant, sondern dass man irgendwie aus der Entwicklung heraus in solche Aufgaben hinein wächst. Der Governor der Rotarier ist, wenn man so will, das Bindeglied zwischen Rotary International, der Serviceeinheit, die in Chicago, in einem Vorort von Chicago beheimatet ist, in Evanston, und zwischen den Clubs. Es gibt immerhin jetzt in unserem Distrikt etwa 90 Clubs mit 4.500 Mitgliedern. Also da als Bindeglied, als derjenige, der die Botschaften oder die, ich sage jetzt mal, Appelle von Rotary International, die Projekte an die Clubs weitergibt, der eine Distriktstruktur vorhält, eine Distriktstruktur auch organisiert und managt. Und in dieser Distriktstruktur werden dann natürlich die Aufgaben, die aus den Clubs kommen, die Fragen, die aus den Clubs kommen, beantwortet. Allein im Distrikt gibt es etwa 55 weitere engagierte ehrenamtliche Mitglieder von Rotary, die in 65 unterschiedlichen Schwerpunkten dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das machen sie schon zum Teil schon seit etlichen Jahren. Und so bin ich irgendwo über die Jahre hinweg. Ich war zunächst mal einfaches Mitglied, dann habe ich Rotary noch nicht so richtig kennengelernt. Später habe ich Rotary kennengelernt, dann wurde ich Assistant Governor. Ja, und seit 1. Juli bin ich jetzt Governor dieses Distriktes und es macht mir sehr viel Spaß.
90 Clubs, hast du gesagt, ist dieser Distrikt groß. Kannst du ihn geografisch ein bisschen einordnen?
Ja, es ist ein Distrikt, der eigentlich über vier Bundesländer geht: Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der nördlichste Club ist in Mainz, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann im Saarland natürlich bis zur französischen Grenze. Dann haben wir im Süden Kandel, ist so die unterste Grenze, und im Osten geht es dann bis nach Mosbach-Buchen in diese Region. Also doch schon eine etwas über die Metropolregion normalerweise hinaus.
Kontakt zu 90 Clubs zu halten, heißt ja auch, mit 90 Clubs wirklich auch immer wieder zu sprechen, sie zu besuchen, sich anzuhören, was die alle wollen. Warum tust du dir dieses Amt denn bloß an? Du hast doch genug um die Ohren.
Naja, es sind ja nicht nur die Kontakte, die irgendwo im Wollen münden, also dass ein Club etwas von mir will, sondern es ist natürlich auch dieser unheimlich intensive und nette Austausch mit den Clubs. Man erlebt jetzt bei den fast 90 Clubs doch jede Menge unterschiedlicher Clubs und man lebt unterschiedliche Menschen. Und der Kontakt mit den Menschen, ich war schon immer jemand, der gerne Kontakt mit Menschen hatte, der ist natürlich das, was an Rotary auch sehr reizt. Es gibt viele Menschen, die bedeuten, Dinge getan haben in ihrem Leben. Es gibt Menschen, die das dann in Vorträge gießen. Und von daher, es ist dieser Austausch, diese Gemeinschaft, diese Freundschaft und diese Kontakte. Das ist das, was eigentlich Rotary im Kern ausmacht. Darüber hinaus natürlich auch, dass man sich gemeinsam zu Gutem tun verpflichtet. Und ich glaube, das ist kein Amt, das man so per se als belastend empfindet, weil da viele Menschen etwas wollen, sondern ganz im Gegenteil, jede Frage oder jeder Impuls, der kommt, macht neugierig und man versucht da hilfreich zur Seite zu stehen. Und dieser Kontakt, dieser Austausch, das ist das Spannende eigentlich auch an diesem Clubleben.
Und was fasziniert dich denn am rotarischen Gedanken?
Ja, die Werte, diese Internationalität. Rotary ist eine Einrichtung, die über ich glaube insgesamt 200 Länder, wenn ich das richtig gelesen hatte, mehr als 200 Länder verbreitet ist. Also in 200 Ländern gibt es mindestens einen Rotary Club. Diese Internationalität ist immens spannend. Die Freundschaft und die Gemeinschaft. Man kann als rotarisches Mitglied in jeden Club auf der Welt kommen. Man kann sich in den entsprechenden Meetings auch gewisse Dinge anhören. Man kann die Kontakte auch nutzen, um möglicherweise das eine oder andere, was man in der fremden Stadt machen möchte, auch irgendwie voranzutreiben. Also es ist sehr viel Freundschaft, Gemeinschaft, es sind sehr viele Werte und dieses gemeinsame Gute tun. Es sind ja unendlich viele Projekte, die auch von rotarischen Clubs initiiert werden in Afrika, Asien. Was da zum Teil geleistet wird, das ist unfassbar. Und nur ein Beispiel ist das Thema End Polio Now. Polio, die Bekämpfung von Polio hat ja 1977 durch Rotary angefangen. Die Weltgesundheitsorganisation ist erst 10 Jahre später mit eingestiegen in dieses Projekt. Jetzt sind es nur noch 2 Länder, die damit befasst sind, Afghanistan und Pakistan. Das heißt also, wenn es denn dann tatsächlich mal zu einer Ausrottung von Polio kommt, hat man das Rotary zu verdanken. Und das sind natürlich Erfolge und das sind Aktivitäten, die einfach spannend sind und die einen natürlich dann auch an Rotary binden und zu Rotary hinziehen.
Wir halten uns beim Mannheimer Morgen in der Regel zurück, was Berichterstattung über Serviceclubs angeht. Es sei denn, es geschehen herausragende Dinge. Zum Beispiel können wir jetzt schon sagen, dass es am 12. März ein besonderes Konzert in Mannheim geben wird. Dann spielt nämlich das Rotary Orchester Deutschland in der alten Schildkrötfabrik. Und das ist natürlich auch ein Ereignis für den MM. Ich vermute mal, du wirst da auch sein, Johann?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Freund Martin Sillem vom Rotary Club Mannheim Rhein-Neckar hat ja dieses Projekt, glaube ich, schon vor einigen Jahren begonnen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es schon 2019 war, als ich noch Geschäftsführer im Rosengarten war. Er spielt ja auch selbst mit. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Ich war unlängst in Kirchheim-Bolanden. Da hatten sich die Clubs aus Kirchheim-Bolanden, Rockenhausen, Kaiserslautern hatten sich zusammengeschlossen und 2 Konzerte organisiert. Ich durfte die Eröffnungsrede da machen. Also von daher ist es ein außergewöhnliches Orchester, das es schon etliche Jahre gibt und absolut ehrenamtlich mit vielen rotarischen Mitgliedern, die sich in diesem Orchester versammeln, mit einer unglaublich hohen Qualität. Ich war sehr erstaunt, wie gut dieses Orchester auch wirklich harmonierte, trotzdem sie ja nur 2-3 Mal im Jahr zusammenkommen. Von daher, ich freue mich sehr auf dieses Konzert, das in Mannheim und ich glaube einen Tag später in Worms stattfindet. Und ich bin da selbstverständlich dabei, gar keine Frage.
Deine Familie scheint ja grundsätzlich sehr tolerant mit dir zu sein, weil du wirklich, wie ich schon gesagt habe, einiges um die Ohren hast, jetzt auch in diesem Governor-Jahr. Das sind ja auch etliche Abendtermine, die da drauf gehen und alles komplett ehrenamtlich auch bei dir. Bist du ein rastloser Mensch?
Naja, also ich bin so als ehemaliger Sportler, weiß ich ja, dass Rast oder Pause sehr wichtig ist, um überhaupt hohe Leistungen zu bringen, weil ohne die Rast baut man natürlich nichts auf und insofern bin ich natürlich mit mir schon selbst ökonomisch und hole mir meine Rast, die ich brauche. Und die hole ich mir natürlich dann auch in der Familie, aber auch an der einen oder anderen Stelle bei Freunden. Also natürlich kommt die Rast manchmal ein bisschen zu kurz, das ist auch klar. Ich bin ja zum Beispiel beim Autofahren auch jemand, der gerne schnell am Ziel ist. Das heißt, der Hinweis, den es ab und zu mal in Autos gibt, man möge doch eine Rast einlegen, den, muss ich ganz ehrlich sagen, ignoriere ich auch das eine oder andere Mal. Aber so grundsätzlich bin ich kein rastloser Mensch. Ich weiß schon, wie wichtig die Rast am Ende des Tages ist. Und wenn man als Governor sich der Aufgabe stellt, dann muss man das einfach wissen, dass man die 90 Clubs besuchen soll. Wir werden allerdings jetzt sicherlich noch einige Gedanken darüber verwenden müssen, ob das wirklich so viel Sinn macht und ob es vielleicht insgesamt in Zukunft nicht besser wäre, den Distrikt, den ich ja vorhin geschildert habe, der ja in 9 Regionen aufgeteilt ist, ob man nicht in den jeweiligen Regionen einen sogenannten Governor Day macht, um die Clubs dann auch untereinander zu vernetzen, die Clubs auch mit ihren jeweiligen Projekten, mit ihren Mitgliedern so ein bisschen zusammenzubringen. Und das würde natürlich dann auch ein Teil dieser, sage ich mal, dieses Aufwandes, den man letztendlich in zeitlicher Hinsicht leisten muss, vielleicht reduzieren. Aber das ist fürs nächste Jahr. Im Moment ist es in der Tat, es ist einiges zu tun, aber wie ich schon sagte, ich habe da Spaß dran, es ist spannend und ich mache es gerne.
So, jetzt nähern wir uns mal dem Gesamtkunstwerk Johann W. Wagner. Ich habe das W. unterschlagen am Anfang, fällt mir gerade ein. Auf das W legst du Wert.
Naja, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe, als ich meine erste größere Aufgabe als Geschäftsführer eines Kongresszentrums dann hatte, da wurde gerade ein Stadtmarketing-Manager eingestellt, der mit dieser Initiale operiert hat. Dann ist mir aufgefallen, dass ich im Internet eigentlich unter Johann Wagner sehr, sehr viele Wettbewerber habe. Und da habe ich gedacht, naja gut, ich habe ja einen zweiten Vornamen, dann nehme ich diese Initiale auch und habe dann dieses W eingefügt und siehe da, im Internet habe ich mich dann selbst einfacher gefunden. Das waren vielleicht Anfänge von, wie heißt das immer so, mit diesem Ego, aber es war einfach so, ich sage jetzt mal, so eine Abgrenzungsnotwendigkeit und in der Zwischenzeit habe ich mich dran gewöhnt. Also am Anfang war es eigentlich eher Spaß, aber jetzt in der Zwischenzeit habe ich mich dran gewöhnt.
So, und das W steht nochmal wofür?
Das wollen viele wissen.
Wie kriege es noch raus? So, du bist ja gebürtiger Österreicher. Erzähl doch mal von deinen familiären Wurzeln. Wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen?
Ja, das liegt natürlich an meinen Eltern. Meine Eltern kamen aus den deutschen Gebieten, aus Rumänien und aus Jugoslawien und sind auf dem Rückweg, wenn man so will, in Österreich dann gestrandet, haben da einige Jahre in Österreich verbracht und sind dann nach dieser Zeit nach Karlsruhe weitergezogen. Ich wurde in Österreich geboren, bin da nicht sehr lange geblieben, eigentlich nur 1,5 Jahre. Und in diesen 1,5 Jahren habe ich natürlich, was mir heute fast ab und zu mal leid tut, keinen Akzent angesetzt. Das heißt, also ich konnte ja noch gar nicht sprechen, aber da ich liebe eigentlich den österreichischen Akzent. Und wir sind dann nach Karlsruhe. Ich bin in Karlsruhe dann aufgewachsen, zur Schule gegangen und bin dann nach Mannheim weitergezogen. Aber das sind so die Wurzeln. Ich habe da mit 4 Geschwistern dann in Karlsruhe, wie gesagt, einige Zeit verbracht. Und das war eigentlich, wenn man so will, zunächst mal meine Heimat. So als Sportler und dann natürlich auch als Fußballer war der Karlsruher SC, hat da eine große Rolle gespielt. Das hat sich aber dann in Richtung SV Waldhof und VfR Mannheim geändert. Aber gut, das sind dann so die Dinge, die man in seinem Leben dann erlebt.
Dein Sport war der Fußball immer?
Mein Sport war Fußball, eigentlich immer der Mannschaftssport. Also ich war nicht unbedingt immer derjenige, der so allein Sport treiben wollte. Das hat sich im Alter dann gelegt, weil dann in den Mannschaften, man wird ja dann auch ein bisschen ungeduldig und nicht jeder spielt so, wie man es dann selbst will. Also insofern habe ich dann Tennis und dann später natürlich auch Golf, das bleibt ja nicht aus, gelernt. Und von daher ist es heute ein bisschen anders. Aber damals war es so.
Und dann hast du studiert in Mannheim, und zwar Sozialarbeit und Sozialpädagogik, aber du bist auch Industriekaufmann. Also von Anfang an ein ziemlicher inhaltlicher Spagat. Warum denn der?
Naja, ich habe in meinem Leben so einige Schlangenlinien durchlebt. Und wenn ich mich selbst irgendwie beschreiben soll, dann würde ich sagen, ich habe immer positiv gedacht, war neugierig, offen, hatte Lust auf Neues und insofern war das manchmal auch nicht unbedingt kompatibel mit dem, was um mich herum gerade stattgefunden hat. Insofern, um es kurz zu machen, ich bin nach der mittleren Reife von der Schule abgegangen und hatte dann überlegt, was ist denn für mich eigentlich die richtige Berufswahl. Habe festgestellt, dass ich in Mathematik sehr gut war, also blieb dann natürlich wie für viele andere auch dann eine kaufmännische Laufbahn übrig. Das habe ich gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, wenn man so will, das ganze Grundgerüst habe ich da aus dieser Zeit dann mitgenommen. Habe dann festgestellt, dass das in meinem Leben nicht alles gewesen sein kann. Habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meine Fachhochschulreife nachgemacht. Auch da gab es dann 2 Richtungen. Das eine war der technisch-naturwissenschaftliche Bereich und die Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Und ich habe mich dann damals, weil ich schon sehr viel auch im Mannschaftssport mit jungen Leuten gearbeitet habe, auch da an der einen oder anderen Stelle auch schon ehrenamtlich was gemacht hat. Ich hatte damals den Trainerschein im Fußball gemacht, habe da mit vielen jungen Menschen gearbeitet. Also von daher war Sozialarbeit, Sozialpädagogik für mich der richtige Weg. Das habe ich dann auch gemacht.
Du hast es gesagt, ich glaube Schlangenlinien war das Wort. Du hast einiges ausprobiert beruflich, aber immer in leitenden Positionen. Und einige Jahre warst du ja im hohen Norden sogar, in Lübeck. Welche Stationen haben dich besonders geprägt?
Natürlich war der Ausgangspunkt war Mannheim. Ich bin von Mannheim aus in den Norden. Ich hatte damals einfach das Gefühl, dass ich Geschäftsführer kann. Also habe ich mich beworben als Geschäftsführer. Und bin dann auch relativ schnell in Lübeck als Geschäftsführer genommen worden. Von daher, meine Intention war damals entweder ganz, ganz runter in den Süden, also wenn ins Allgäu, oder halt eben ganz oben in den Norden. Und das hat dann irgendwie geklappt. Ich habe dann lange Jahre die Musik- und Kongresshalle dort verantwortet. Eigentlich war die Musik- und Kongresshalle ein Loch im Boden, als ich dort angefangen hatte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil Musik und Kongress, das hat dann am Ende des Tages mein Leben bestimmt. Auch die klassische Musik, die ich bis dahin noch nicht so richtig kannte. Ich kam ja eher aus dem Jazz oder über die alte Feuerwache aus dem Rock- und Pop-Bereich. Und von daher habe ich das ganz neu kennengelernt, das Schleswig-Holstein Musikfestival. Ich wurde dann irgendwann mal Tourismusmanager für Lübeck und auch für das Ostseebad Travemünde. Ich habe da unter anderem die Sandworld nicht erfunden, aber dort veranstaltet, zum ersten Mal in Deutschland, und habe mich da in der Richtung entwickelt. Das hat mir auch Spaß gemacht, die Nähe zu Hamburg. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe sehr viele Kontakte, auch gerade speziell zu den Medien in Hamburg. Hamburg ist eine Medienlandschaft, eine Medienstadt, und hat auch hervorragende Konzertagenten. Und von daher hat mich das sicherlich sehr geprägt. Und ich habe das sehr gerne gemacht, und diese Schwerpunkte Musik, Kongress, Tourismus waren dann auch diejenigen, die mich im weiteren Leben dann immer wieder entsprechend geprägt haben.
Dazu kommen wir auch gleich. Bei welchen Aufgaben würdest du im Nachhinein denn sagen, oh, das lag mir nicht oder das habe ich falsch eingeschätzt?
Naja, grundsätzlich bin ich ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, positiv denkend. Also insofern, Fehler machen wir alle, das brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Und es ist wichtig, dass man aus diesen Fehlern lernt und sie da neu zusammensetzt und dann auch besser zu umsetzt. Insofern kann ich mich eigentlich an keine Aufgaben erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte da irgendwie falsch eingeschätzt, weil man geht ja oftmals in der Einschätzung nicht zu 100% damit um, was dann auf einen zukommt, sondern man lernt quasi auch auf dem Weg. Und von daher, klar, es kommen Herausforderungen, die hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser lösen können. Aber ich habe das immer als normal empfunden, als normalen Lernprozess. Und ich denke, ich wäre das nicht, was ich heute bin, wenn ich irgendwie da gezagt hätte, sondern habe dann einfach irgendwie nach vorn geschaut und habe dann entsprechend eigentlich auch alle die Aufgaben, die ich möglicherweise falsch eingeschätzt habe, die habe ich auch wieder vergessen.
In Mannheim bist du den meisten ja bekannt als früherer Geschäftsführer, erst des Stadtmarketings, dann der MCON, also des Kongresszentrums Rosengarten. Aber anstatt des offiziellen Ruhestands mit 65 hast du was völlig Neues gemacht vor 2 Jahren. Eine ganz neue Herausforderung. Du bist Vorstand des Hauses Bethanien. Und diese Einrichtung wiederum ist vielen ja nicht so bekannt. Das liegt, das ist meine Vermutung, auch an dem doch sehr speziellen Auftrag dieses Hauses. Was macht das Haus Bethanien?
Ja, vielleicht um mit dem ersten Punkt oder mit dem Anfang noch mal ganz kurz auf den Anfang zurückzukommen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich als Sportler und eigentlich in meinem ganzen Leben aktiv war. Insofern ist dieser Grenze 65, die man dann als Corporate Governance Codex dann irgendwann mal, vor der man mal steht, die kam für mich eigentlich zu früh. Ich habe mich irgendwie immer noch rüstig gefühlt und immer noch aktiv gefühlt. Insofern wollte ich dann auch eine neue Herausforderung, dass ich nicht als Berater im Kongressbereich unterwegs sein wollte, liegt eigentlich an der Tatsache, dass ich ja schon mitbekommen habe, dass es sehr viele neue, junge Manager gibt, die ihre eigenen Ideen haben, und ich wollte mich da jetzt nicht als alternder Berater da immer andienen. Insofern war die Frage, in welche Richtung führt mein Weg, und da hat der Zufall natürlich eine große Rolle gespielt. dass ich über auch die Kontakte in die Politik hinein, ich sage jetzt mal, einen Hinweis bekommen habe auf die Einrichtung Haus Bethanien. Ein Haus, das eigentlich 30 Jahre ganz erfolgreich von der Familie Nieke geführt wurde, also zunächst vom Ehemann, dann von der Ehefrau, nicht nur geführt, sondern auch aufgebaut wurde und eigentlich einen sehr hohen Stellenwert auch in der sozialen Landschaft Mannheims hatte. Es ist ein Haus, es ist eigentlich eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe mit einer ambulanten und stationären Angeboten. Es ist Menschen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder die auch oft auch psychisch krank oder mit Suchtproblemen behaftet sind, finden hier ihr Zuhause in einem kürzeren Zeitraum oder in einem längeren Zeitraum. Was ich ganz besonders spannend fand, hinter jedem Mensch steckt eine unglaubliche Biografie. Und die ersten Biografien, die ich kennengelernt hatte, die waren so spannend. Und mir war dann sehr schnell auch klar, dass, sage ich jetzt mal, die Grenze zwischen jemanden, der, wenn man so will, mit solchen Problemen behaftet ist und zwischen denen, die vermeintlich gesund sind in der Gesellschaft, dass dieser Abstand nicht sonderlich groß ist und man sehr schnell durch unverschuldete Probleme eben in sei es nun in die Wohnungslosigkeit oder in psychische Krankheitsmuster, dass man da sehr schnell hineinfallen kann.
Ist das ein Haus, was alle Generationen anspricht? Also sind es auch Jugendliche, die zu euch kommen können? Und was ja auch nochmal spannend ist, zu erfahren, auf welchen Wegen findet man zu euch? Also was muss passieren, damit man bei euch Unterschlupf findet?
Um auf den zweiten Teil der Frage zu antworten, ja, wir haben eine sehr große Bandbreite zwischen den im Alter. Wir haben der jüngste Klient ist, glaube ich, so um die 20, 23 Jahre alt, der älteste ist um die 80. Wir haben sowohl Männer als auch Frauen in unserer Einrichtung. Das Haus wurde 1955 als reines Männerwohnheim eigentlich geplant, konzipiert und umgesetzt. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Wir haben auch Frauenwohngemeinschaften und die Menschen kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns. Entweder sie leben direkt auf der Straße und wenden sich dann direkt an uns. Sie sind vielleicht auch nicht mehr im System. Sie sind aus anderen Einrichtungen, müssen sie ausziehen, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllen oder die Rahmenbedingungen. Wir sind ein außerordentlich niederschwelliges Haus. Das heißt also, wir sind auch diejenigen, die Menschen aufnehmen, die möglicherweise ihre Suchtproblematik noch nicht entsprechend ausgeheilt haben. Wir nehmen auch Menschen auf, die chronifiziert psychisch erkrankt sind, also die möglicherweise, was Heilung und Veränderung angeht, eine sehr schlechte Prognose haben. Sie kommen oft über das Internet, über Hörensagen, die Kliniken vermitteln an der einen oder anderen Stelle Menschen zu uns oder die Kostenträger, ob das nun der Rhein-Neckar-Kreis hier ist oder in anderen Regionen oder natürlich am Ende auch die Stadt Mannheim. Es gibt natürlich auch gesetzliche Betreuer und auch andere Beratungsstellen, die den einen oder anderen Klienten uns dann auch vorstellen und den wir dann auch aufnehmen können.
Gibt es Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf das Haus? Werden möglicherweise andere Menschen aufgenommen als früher? Sind es mehr oder weniger? Gibt es da irgendwas, was da spannend ist im Zusammenhang mit Corona?
Ja, natürlich. Also zu Beginn der Pandemie, wir mussten ja auch unsere Verwaltung, unser Management mussten wir ja auch anpassen an die Herausforderungen. Wir haben Pandemiepläne entwickelt, die sogenannten Pläne B. Was passiert, wenn? Also wenn wir einen Ausbruch haben, wie gehen wir damit um? Wir haben toi 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 eigentlich in den ersten Jahren keine so ganz großen Probleme gehabt. Das waren einzelne Ausbrüche, die wir hatten, also wirklich ganz, ganz gering. Allerdings in letzter Zeit ist es ein bisschen häufiger vorgekommen. Da müssen wir eben drauf reagieren. Wir müssen entsprechend Quarantänestellen schaffen. Wir müssen die Abläufe verändern. Also die Klienten, die normalerweise in unserem Speisesaal dann ihr Essen bekommen. Die kriegen das Essen dann aufs Zimmer gebracht. Das ist auch, was die Pflege angeht, da, wo man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ohne irgendwelche Schutzkleidung irgendwie in die Zimmer konnte oder in die Bäder oder wie auch immer, musste man sich entsprechend dann ausrüsten. Also der Aufwand ist schon ziemlich groß geworden. Und wir kommen da, gerade unsere Mitarbeiter kommen da oftmals an die Grenzen, denn auch die Wochenenddienste, es hat sich alles irgendwie geändert und ist sehr viel aufwendiger geworden.
Was geschieht denn, wenn man bei euch ist? Wie lange wird eine Person in der Regel betreut? Wie wird sie betreut und worauf achtet ihr, wenn jemand das Haus auch wieder verlässt?
Ja, in der Regel gibt es ganz unterschiedliche Abläufe. Bislang haben die Menschen, die uns kommen, relativ wenig Teilhabe am sonstigen Leben gehabt. Wir versuchen zu stabilisieren, wir versuchen mit den Menschen gemeinsame Ziele zu entwickeln und diese dann umzusetzen. Und dann ziehen diejenigen irgendwann dann auch mal wieder aus oder sie bleiben eben länger. Das hängt aber immer individuell von dem einzelnen Bewohner ab. Wir versuchen dann natürlich auch, denjenigen noch weiterhin zu beachten, wenn er unser Haus verlassen hat. Das heißt, dass er gut und bestmöglich versorgt wird. Möglicherweise haben wir ihn auch in der Zwischenzeit in einer anderen Einrichtung oder in einem anderen ambulanten Setting untergebracht. Also es ist nicht so, dass wir mit Verlassen des Hauses den Klienten, den Bewohner sich selbst überlassen, sondern wir begleiten dann doch, wenn schon, den Bewohner, den Menschen auch noch in seinem weiteren Leben, solange wir das eigentlich können, solange wir die Möglichkeiten dazu haben.
Fürchtest du, dass mit Blick auf sinkende Kirchensteuereinnahmen und eine sich verändernde Kirche auch die diakonischen Dienste und Einrichtungen wie das Haus Bethanien ihren Charakter verändern müssen?
Also ich denke nicht, dass der Charakter sich irgendwie verändern wird. Also der Charakter, der ja ähnlich, wie wir es zu eingangs mit den Rotariern hatten, auch dem Dienen dient, also auch der Hilfestellung für Menschen, die sich in sozialen Schwierigkeiten befinden. Also der Charakter wird sich sicher nicht ändern. Und ich denke auch, dass es immens wichtig ist, dass die Kirche, die diakonischen Dienste oder weitere soziale Einrichtungen, dass die überleben können. Das hat viel natürlich mit dem Geld zu tun. Das ist auch bei uns so, dass der Dachverband mittlerweile viele seiner Dienstleistungen, die er uns anbietet, dass sie mittlerweile kostenpflichtig sind. Damit ist bei uns natürlich das betriebswirtschaftliche, das ökonomische Gefüge ein anderes, als es vielleicht dann in den vielen Jahren davor war. Aber damit müssen wir umgehen, damit muss jeder umgehen. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern viele andere Einrichtungen oder den einzelnen Menschen. Also von daher müssen wir anpassungsfähig sein, aber es ist natürlich dann trotz alledem, es ist herausfordernd.
Ja, lieber Johann Wagner, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und das Finale geht immer so. Ich beginne jeweils drei Sätze und du beendest sie. Nummer 1. Hoffnung stärken, Wege finden. Das ist der Leitspruch des Hauses Bethanien. Mein eigener Leitspruch lautet...
Ja, ich finde den Leitspruch des Hauses Bethanien sehr gut. Er gefällt mir sehr gut. Wenn ich einen einzigen sagen müsste, würde ich sagen, alles hat seine Zeit. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Leitspruch ändert sich eigentlich regelmäßig. Man durchläuft ja in seinem Leben unterschiedliche Phasen und von daher ist es nicht unbedingt ein Leitspruch, der mich prägt, sondern es ist eher einfach, ich empfinde mit zunehmendem Alter eine gewisse Gelassenheit und das ist vielleicht auch eine neue Interpretation des Lebens, ein neuer Blick auf das Leben und aber wie gesagt, das ändert sich in Nuancen dann natürlich auch an verschiedenen Stellen und von daher gibt es keinen festen Leitspruch, sondern eigentlich eher die Betrachtung des Lebens an sich.
Was ich in meinem Leben wirklich bereue, ist?
Ja, ich halte es da eher mit Edith Piaf, ne, schöne Regret, rien. Ich bereue eigentlich nicht unbedingt irgendetwas in meinem Leben. Natürlich, man kommt in seinem Leben an verschiedene Weggabelungen und dann hat man sich vielleicht das eine oder andere Mal, ist man eine Zeit lang in die verkehrte Richtung gegangen. Das ist mir natürlich auch passiert, wie jedem anderen auch, aber wie ich schon ein paar Mal auch sagte, ich schaue gerne nach vorne. Ich bin ein Mensch, der eigentlich eher das volle Glas sieht und nicht das leere. Ich bin auch jemand, der gerne erzählt über grüne Ampeln, über die er gekommen ist und nicht über die roten Ampeln, vor denen er stehen bleiben musste. Also von daher gibt es nichts, was mir jetzt irgendwie einfallen würde, was ich nun wirklich bereue.
Mannheim ist und bleibt meine Heimat, weil...
Ja, ich finde Mannheim ist, und das habe ich in den letzten Jahren noch viel stärker erkannt, als ich es vielleicht in meiner ersten Phase in Mannheim erkannt habe. Mannheim ist eigentlich alles das, was ich auch selbst für mich selbst annehme. Mannheim ist eine neugierige Stadt, eine offene Stadt. Mannheim ist tolerant, hat eine hohe Internationalität, ist eine Stadt, die forscht und entwickelt, die Start-up-Mentalität entwickelt hat, etc. Also von daher wüsste ich jetzt nicht wirklich einen Grund, meine Heimat zu wechseln. Und es ist halt eben einfach Heimat. Und das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen auch so. Heimat bedeutet ja, dass man Menschen um sich herum hat, die man schätzt, die man wertschätzt und mit denen man auch gerne zusammen ist. Das ist eigentlich grundsätzlich Heimat. Und das habe ich hier in Mannheim. Also auch da, warum sollte ich da wechseln?
Ach, und einen hätte ich doch noch. Das W-Punkt in meinem Vornamen steht für...
Weiter, immer weiter.
Lieber Johann W. Wagner, ein geheimnisvoller Mensch, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für das Interesse.
Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich über jedes Feedback und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Bis dahin, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.